Hashtag
Beziehungsweise
Jüdisch
Christlich
Ein Dialog Folge 3
Antisemitismus in Deutschland.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Christian Stäblein, mein Name. Ich bin Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Und heute darf ich als Gast sehr herzlich begrüßen Siegmund A. Königsberg. Er ist Antisemitismusbeauftragter der jüdischen Gemeinde in Berlin. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie gekommen sind. Und wir jetzt hier im hygienesauberen Abstand ganz gut voneinander entfernt miteinander reden können. In diesem Podcast hat sich eingebürgert, dass der Gast sich selber vorstellt. Ich bin ganz Ohr und ganz neugierig, wie Sie sich vorstellen.
Ja, erst einmal vielen herzlichen Dank, Herr Bischof Stäblein, für die Einladung. Es freut mich wirklich sehr, hier mit Ihnen dieses Gespräch führen zu dürfen. Und jetzt fange ich erstmal an und löse das A auf, ja. A-Punkt, das steht für Abraham. Das ist mein zweiter Vorname.
Okay.
Das ist mein zweiter Vorname und das wollte ich schon mal auflösen. Ich bin von der jüdischen Gemeinde Berlin der Beauftragte gegen Antisemitismus. Und diese Aufgabe beinhaltet nicht eine Aufgabe, sondern mehrere. Zum einen bin ich Ansprechperson für Menschen, die von antisemitischen Übergriffen betroffen sind. Ich versuche ihnen zu helfen. Manchmal kann ich es, manchmal auch nicht. Das ist auch unterschiedlich. Ich tue jedenfalls das Bestmögliche. Ich sehe, was ich machen kann. Beispielsweise, wenn jemand juristische Unterstützung braucht, dann vermittle ich einen Anwalt. Wenn ich mit jemandem zur Polizei gehen sollte, was gerade heute war ich, am Vormittag bei der Polizei wegen eines Falles. Da begleite ich diesen Menschen bei der Polizei. Oder wenn ich sehe, dass jemand psychologische Unterstützung braucht wegen Traumatisierung oder anderer sehr bedrückender Erfahrungen, dann versuche ich auch Hilfe zu vermitteln. Das sind also so meine Aufgaben, die sind jetzt direkt am Menschen. Das ist jetzt also auch direkt jetzt mal an den Gemeinden, nicht, und zwar nicht nur Gemeindemitglieder. Ich frage von keinem, ob jemand Gemeindemitglied ist. Wenn jemand zu mir kommt, versuche ich erstmal zuzuhören. Ich versuche mich zu vernetzen, jetzt mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen in dieser Stadt. Jetzt angefangen hier mit der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesischer Oberlausitz. Da bin ich in Kontakt mit Maren Gardei, mit Pfarrer Andreas Götze. Ich bin in Kontakt ebenso mit Dr. Christian Staffer, dem Antisemitismusbeauftragten der EKD.
Antisemitismusbeauftragten also, der Evangelischen Kirche, genau.
Genau, und also schon mal hier, das sind jetzt mal bei Ihnen im Haus meine bisherigen AnsprechpartnerInnen. Dann arbeite ich natürlich sehr eng mit der RIGIAS zusammen, mit der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, mit der KIGA, mit der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ich habe jetzt bestimmt
ein großes Netzwerk.
Ich versuche mit AJC, mit dem American Jewish Committee hier in Berlin. Es ist Deutsch-Israelische Gesellschaft. Also jetzt, das sind jetzt JFDA, JBDA, also das sind alles jetzt, ich habe bestimmt noch etliche vergessen und die ich jetzt auch nicht aufgezählt habe. Weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir uns auch miteinander abstimmen, dass wir eben als ein Netzwerk agieren. Da hat ja auch Bundesministerin Giffey das Kompetenznetzwerk Antisemitismus letztes Jahr ins Leben gerufen, eben mit der RIAS, mit der KIGA, mit dem Anne-Frank-Zentrum hier in Berlin, mit dem ich auch eng zusammenarbeite und auch der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Und da sage ich mal so, ja, das waren da 5 Institutionen und anstatt 5 Finger eine Hand, hat man eine Hand, die zusammenarbeitet, die dann natürlich viel besser zusammenarbeitet.
Ein großes Netzwerk, ein kräftiges Netzwerk gegen Antisemitismus. Aber ich fürchte auch der Spiegel davon, dass es viel Antisemitismus gibt. Wie erleben Sie das? Ist das mehr geworden in den letzten Jahren, so wie wir immer wieder lesen?
Es ist mehr geworden und vor allen Dingen muss eins, er verändert sich auch. Es ist nicht so, dass man das statisch hier jetzt mal ein antisemitisches Ressentiment immer wieder reproduziert wird, sondern jetzt fange ich mal ganz aktuell an.
Ja.
Wir haben im Zusammenhang mit den sogenannten jetzt mal Gegnerinnen der Corona-Maßnahmen, also sieht man, dass da Menschen meinen, sich mit dem gelben Stern schmücken zu müssen, also wo die Juden tragen mussten in der Nazi-Zeit, also wo sich eigentlich Menschen, deren Vorfahren möglicherweise an der Verfolgung von Juden beteiligt gewesen sind, hier sich dann aufspielen, als seien sie selbst verfolgt oder hier in Gefahr. Ich meine, alle diese Personen konnten jetzt mal ohne Gefahr, jetzt mal weder für ihre persönliche Freiheit noch für Leib und Leben oder für sonst was, ihren Protesten Ausdruck geben. Und wenn man hier so, und für mich ist diese Shoah-Relativierung, die auch Ausdruck fand in den Bildern, wo dann der Chefvirologe der Charité, Dr. Drosten, neben dem Mörderarzt von Auschwitz, Mengele, gezeigt wurden, waren für mich waren sehr verletzend. In dem Zusammenhang kommen auch aus den Schwappen aus den USA die sogenannten QAnon-Ideologien rüber. Das sind Ideologien, da wird auch postuliert, dass man nennt es Eliten, kleine Kinder töten würden, um deren Blut zu trinken, dass Juden christliche Kinder zu Pesach töten würden, um aus dem Blut Matzah zu backen. Auch hier dieser Vorwurf, das ist also ein alter Vorwurf, neu verhüllt, alter Wein in neuen Schläuchen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass natürlich der Antisemitismus, der mit Israel bezogen ist, noch immer virulent ist. Die Chaibar-Rufe, die wir hier am Brandenburger Tor gehört haben, ist jetzt 4 Jahre her. Das ist gehört genauso zu unserem Alltag. Der Antisemitismus ist also sehr mannigfaltig. Er ist und deswegen ist er auch so schwer zu greifen. Und was hinzukommt, wir haben sehr oft in der Mehrheitsgesellschaft auch fehlende Empathie und Verständnis, was Antisemitismus ist. Wenn Jüdinnen und Juden sagen, hier, das sei ein antisemitischer Vorfall, wird nicht selten, es ist schon seltener geworden, aber wird trotzdem immer noch, wird gesagt, ach, das ist doch gar kein Antisemitismus.
Ja,
also dieses Negieren, Bagatellisieren oder Relativieren von Antisemitismus vorhalten.
Ich greife das mal auf und hake da ein. Haben Sie das Gefühl, dass die Mehrheitsgesellschaft oder der Staat genug gegen Antisemitismus tun in diesem Land? Denn ich meine, Sie sind jetzt Antisemitismusbeauftragter von der jüdischen Gemeinde. Zunächst einmal würde ich ja immer denken, Antisemitismus ist ein Problem unserer Gesellschaft und gerade nicht eigentlich sollte es das Problem der jüdischen Gemeinde sein, sondern von uns allen, dass wir genug tun, damit es eben keinen Antisemitismus gegen die jüdischen Gemeinden gibt.
Da kann ich direkt mal einhaken. Ich bin ja noch nicht mal der Erste, sondern ich hatte 2 Vorgänger. Levi Salmon war von 2008 bis 2012 Antisemitismusbeauftragter. Dann Rabbiner Daniel Alter. Und
der ist auch mal tätlich angegriffen
worden. Der ist 2012 ist er tätlich angegriffen worden vor den Augen seiner Tochter, also wo er von Jugendlichen angegriffen wurde vor den Augen seiner Tochter, wo er gefragt wurde, bist du Jude? Er hat gesagt ja und dann kam direkt die Faust. Seine Augen hatte einen Nasenbeinbruch oder Jochbeinbruch und auch seine Tochter war dann auch total traumatisiert.
Als ja, jetzt furchtbar. Es gibt diese tätlichen Angriffe in Berlin ja. Ich glaube sogar täglich. Es ist ganz schrecklich, dass wir angefangen haben, uns als Gesellschaft fast daran zu gewöhnen. Immer lesen wir davon. Nochmal meine Frage, ist Ihr Eindruck, dass wir als Gesellschaft genug gegen Antisemitismus tun?
Ich wollte jetzt auch darauf hinaus. Wir tun, wenigstens hat man jetzt angefangen, was zu tun. Ich sage, bis vor wenigen Jahren geschah faktisch gar nichts. Ja, es gab immer die Sonntagsreden, aber wenigstens gibt es jetzt doch zaghafte erste Schritte. Es gibt jetzt hier in Berlin dieses Präventionsprogramm des Berliner Senats, das als erstes Bundesland überhaupt mal so ein Programm auferlegt hat. Und dieses Programm versteht sich auch als Work in Progress. Das ist jetzt nicht festgeschrieben. Also man hat jetzt überhaupt mal angefangen. Das ist überhaupt und ich versuche immer das Glas halb voll zu sehen. Ja, genug ist dann, wenn wir da mal eine Situation erreicht hätten, dass wir wirklich vor keiner jüdischen Einrichtung mehr Polizisten haben müssten. dann hätten wir genug erreicht. Dann wenn jüdische Menschen, sagen wir so, wenn sie so in eine Synagoge wie in eine Kirche oder wie in eine Moschee reingehen können, wenn wir diesen Zustand erreicht haben, dann haben wir genug. Man nimmt es zur Kenntnis, man ignoriert es nicht mehr wie in den Vorjahren, weil jedenfalls oder nicht mehr so sehr. Und das sind jetzt also, von daher sage ich, es gibt noch genug zu tun.
Vielen Dank, Herr Königsberg, dass Sie das so ausführlich beschreiben. Ich will mal einmal deutlich sagen, ich schäme mich dafür, für diesen Zustand, den wir in unserem Land an dem Punkt haben. Ich schäme mich für den vielen Antisemitismus, der Ihnen als jüdische Gemeinden, als jüdische Bürgerinnen und Bürger in diesem Land immer wieder begegnet und dem Sie ausgesetzt sind. Wir müssen alles, was wir können, dagegen tun. Ich wollte einmal fragen, wie sehen Sie denn die Rolle der Kirchen an dieser Stelle?
Es ist ein bisschen ambivalent, weil das ist nicht eine Frage, also es gibt kein Ja und kein Nein oder kein Gut und kein Schlecht. Es ist ein Sowohl als auch. Es ist ein Wechselspiel. Also zum Teil gehen ja von den Kirchen jetzt mal Dialoginitiativen aus, wie jetzt mit der Plakataktion.
Beziehungsweise.
Wo auch, sage ich mal, die zum Teil auch jüdischen Ursprung christlicher Feste dargelegt werden und so weiter. Es gibt natürlich immer wieder auch Rückschläge oder, sagen wir mal so, irritierende Aktionen. Also die evangelischen Akademien, beispielsweise die in Bad Boll, haben zum Teil ReferentInnen eingeladen zum Nahostkonflikt, die zumindest mal, wo ich sagen würde, damit habe ich ganz große, mit denen ich große Probleme hätte. Okay. Jetzt, letzte Woche hatte ich mit Frau Gardei, mit Pfarrerin Marion Gardei und Herrn Salzborn, hatten wir ein Gespräch über den Jerusalemsverein und über dessen Aktivitäten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das dafür jetzt der Platz
ist. Ich frage aber trotzdem an dieser Stelle einmal nach, wie würden Sie denn die Linie beschreiben zwischen dem, was man gemeinhin auch legitime Kritik an der Politik des Staates Israel und einem israelbezogenen Antisemitismus bezeichnen würde?
Ich versuche mal eins. Für mich ist die Anerkennung des Staates Israel die Conditio sine qua non. Wenn jemand dazu nicht bereit ist, und ich rede jetzt nicht über Kritik an Maßnahmen der israelischen Regierung. Die werden in Israel kritisiert, von rechts bis links, und die Zeitungen sind voll. Nein, das ist nicht die Frage, sondern es geht um die Frage, wird der Staat Israel grundsätzlich anerkannt? Und wenn man dazu nicht bereit ist, oder wenn der Staat Israel dämonisiert wird, also jetzt mal mit NS-Deutschland verglichen, solche Vergleiche haben wir häufiger. Jetzt nur in aller Kürze. Das ist für mich jenseits des Rubikon.
Ganz klar.
Dann sind auch für mich, und das ist also für mich die rote Linie, das ist die ich setze.
Können die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen. Ich sitze hier immer und nicke mit dem Kopf. Ich will das nur einmal übersetzen.
Das ist ganz klar, das ist die rote Linie.
Da kann ich gut anschließen, wenn Sie von roten Linien sprechen. Diese roten Linien kenne ich auch und sehe ich auch überall da, wo diese Bedingungen, die Sie jetzt beschrieben haben, überall da, wo Israel als Ganzes dämonisiert, als Ursache allen Bösen oder ähnliches bezeichnet wird, allein schuldiger ist und keine Differenzierungen mehr sind. Differenzierungen, die sonst in allen anderen Zusammenhängen vorhanden sind. Da, wo diese rote Linie überschrieben wird, sehe ich ganz oft Motive klassischen Antisemitismus-Traditionen mit Israel-Kritik sozusagen in einem Bunde. Und das müssen wir dann auch sehr deutlich benennen, auch nach innen deutlich benennen. Denn es scheint mir in den letzten Jahrzehnten immer stärker so gekommen zu sein, dass man sozusagen gelernt hat, klassische Motive des Antisemitismus nicht mehr zu verwenden, dieses aber dann in der Israelkritik, im Antizionismus, in einem regelrecht antisemitischen Antizionismus unterzubringen. Und da müssen wir Stoppschilder setzen und tun das als Kirche auch immer wieder.
Ich merke immer an, dass der moderne Antisemit nicht mehr sagt, ich hasse Juden, sondern er sagt, ich hasse Israel, ja, meint aber das Gleiche. Und noch ein Hinweis. Das Wort Israelkritik hat Eingang im Duden gefunden. Es findet sich aber im Duden weder eine Iran-Kritik, Nordkorea-Kritik, Russland-Kritik, China-Kritik, man kann es wirklich durchgehen. Ich habe mir aber wirklich den Spaß gemacht, den Online-Duden da mal durchzusehen. Also, der hat Israel, also schon allein der Terminus Israel-Kritik sehe ich sehr, sehr kritisch. Kritik an der israelischen Regierung, bitte gerne, aber Israel auch als handelnden Akteur darzustellen, was dieser, das ist jetzt mal vielleicht reine Semantik, aber mit Worten werden auch Gedanken transportiert. Ein kleiner Hinweis und was schon alles Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat. Ich rede vom Duden.
Ja, ich will noch einmal an der Stelle nachfragen, wie erklärt sich denn diese schreckliche Kontinuität an der Stelle? Also ich habe jetzt eben auf so eine sonderbare Wortverbindung wie klassischer Antisemitismus verwendet, eigentlich überhaupt keine schöne Wortverbindung, weil das Wort klassisch steht in der Regel für irgendwas Positives. An dieser Stelle haben wir aber eine Kontinuität des Schreckens im Grunde seit der Antike. Ja. Was ist aus Ihrer Sicht die Erklärung für dieses durchtragende Moment immer gleicher Motive, die sich dann nur mit neuen, Sie haben es jetzt am Beispiel Israel-Kritik gesagt, mit neuen Motiven verbinden.
Richtig, ich sehe das auch wie alter Wein in neuen Schläuchen. Meine Beobachtung ist eigentlich, gehört eigentlich der Antisemitismus zur kulturellen DNA Europas. Und ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu erklären. Diese Bilder sind eigentlich sehr tief in den kollektiven Gedächtnissen eingebrannt. Sei es jetzt mal, also ja, mit Juden würden Kinder ermorden, mit Juden der Wucherjude, auch dieses Bild, das sieht man dann heute umschrieben mit den Rothschilds oder dergleichen. Das sind Bilder, die sind tief in das Kollektiv, die sind einfach vorhanden, die sind da und die sind abrufbar. Das ist, die werden von Generation zu Generation weiter tradiert. Sie sind da und
Und wie sind sie in diese DNA? Ist das dann doch am Ende eine christliche?
Nein, es ist nicht. Wenn man anfängt, man kann ja anfangen mit Augustinus, der gesagt hat, dass Juden das keins Mal tragen müssen, weil sie eben der Irrlehre nachhängen. Sage ich mal jetzt mal vereinfacht. Es geht jetzt nicht um eine theologische Debatte. Also wir haben diese Kontinuität. Wir haben auch immer diese Funktion. Zum einen wurden Juden gebraucht. Sie wurden gebraucht, weil sie Handel betrieben haben. Man hat dies oder das. Auf der anderen Seite wurden auch Juden wiederum als Sündenböcke gebraucht. Zum Beispiel war das jetzt mal, wurde mehr als ein Pogrom initiiert, um sich, sage ich mal, ja, um seine Schulden bei Juden loszuwerden. Also die Geschichte von Julius Oppenheimer ist eine, oder beispielsweise das Pogrom von Straßburg. Das sind also jetzt mal und immer verbunden, sage ich mal, einerseits eine Sündenbockfunktion zum einen und zum zweiten, dass man sich diejenigen, die Schulden hatten bei Juden, diese loswerden wollten. Und letztendlich, es ist auch ein manichäisches Weltbild, ein schwarz-weiß Weltbild, ein reines Gut-Böse-Denken. Das sind eben solche Funktionen waren immer Juden die ersten, die, sage ich mal, hier als Angriffsziel genommen wurden. Und also das über, über Jahrhunderte hinweg.
Eine schreckliche DNA Europas, von der wir uns befreien müssen.
Ich glaube auch, da hat man einen Fehler gemacht in der Nachkriegszeit. Man hat eigentlich gedacht, wenn die Menschen wissen, wozu Antisemitismus führt, also zur Shoah, dann werden sie von sich aus dann nie wieder so etwas dem verfallen. Aber dieses, ja, rein kognitive, nur auf die Ratio ansprechende Verhalten hat, glaube ich, die Menschen nicht erreicht, hat Menschen nicht mitgenommen. Und wenn ich sage, wenn man sagt, Wissen erzeugt Empathie, sage ich, schauen Sie sich bitte Herrn Höcker an. Er ist Geschichtslehrer vom Beruf her. Er hat das Wissen. Er hat das Wissen. Und das hindert ihm trotzdem nicht daran, menschenfeindliche Positionen zu artikulieren. Also das ist hier, das ist für mich das wirklich das Beispiel, wo die jetzt mal Aufklärungsarbeit, das ist ein böses Beispiel, aber wo man sagt, wir müssten dann setzen wirklich die Menschen als Ganzes mitnehmen und dass man auch, wenn man gegen Antisemitismus arbeiten will, man muss die Menschen da abholen, wo sie sind und nicht da, wo wir sie gerne hätten. Ja. Wir hätten sie gerne irgendwo, aber das sind sie nicht. Und ich glaube, das ist noch eine große Herausforderung.
Das ist eine große Herausforderung und mir bleibt das jetzt hängen, dass Sie sagen, das gehört zur DNA Europas mit dazu. Dann ist das eine ganz tiefe Aufgabe, die wir an der Stelle lösen müssen, den Antisemitismus zurückzudrängen und dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft nicht mehr mit dieser DNA von Antisemitismus sozusagen sich selber versteht. Jetzt haben wir hier bei diesem Podcast eine Tüte, in der Fragen sind, die wir beide vorher noch nicht kennen.
Fragen aus der Wundertüte.
Ich bin jetzt ein bisschen zurückhaltend bei diesem sehr ernsten Thema, das wir heute miteinander besprechen. Ich glaube aber trotzdem, wir dürfen jetzt auch so ein bisschen sozusagen mal gucken, was uns hier locker an Fragen zugespielt wird, oder?
Auf los geht's los.
Dann machen wir das jetzt.
Ja.
Oh, da sind eine ganze Menge Fragen drin. Ich komme mal hier, ich rasche mal ein bisschen, dass alle hören. Das ist so eine Tasche. Antisemitismusbeauftragter. Gefällt Ihnen diese Berufsbezeichnung? Wie würden Sie sich nennen?
Also ich nenne eigentlich Beauftragter gegen Antisemitismus, ja. Um es mal jetzt gut. Mal hier darauf zu antworten, weil sonst würde es ja heißen, ich würde Antisemitismus fördern. Also es ist eben Beauftragter gegen Antisemitismus.
Gibt es eine persönliche Erfahrung, die Sie mit Antisemitismus gemacht haben, die Ihren weiteren Werdegang oder Ihr Leben nachhaltig verändert hat?
Also eine so schwerwiegende Antisemitismus-Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, die macht eigentlich fast jeder Jude, ich rede jetzt von Deutschland, also fast jeder. Ich werde jetzt mal skizzieren, ganz kurz. Also man ist auf einer Party, Smalltalk, man trinkt ein Gläschen Wein. Ich ziehe Wein, Bier vor, aber das ist jetzt persönliche Geschmackssache. Also man trinkt ein Gläschen Wein, unterhält sich. Und irgendwann bemerke ich, dass ich auch Jude bin und so weiter. Und dann kommt die Frage, das war, ich rede jetzt von den 1980er, also ist jetzt noch nicht mal aktuell. Frag mich eine, was macht denn deine Regierung da unten? Also damit werden ja schon zwei Botschaften vermittelt. Die erste Botschaft, du bist persönlich mitverantwortlich, was in Israel geschieht. Das ist das eine. Und das zweite ist, du als Jude bist kein Teil der deutschen Gesellschaft. Du gehörst nicht zu uns. Das sind die zwei Botschaften. Aber diese Erfahrungen machen wirklich, also ich möchte nicht sagen gar keiner, aber fast alle Juden in diesem Lande machen diese Erfahrung. Also das ist, sagen wir mal, das ist jetzt nicht etwas, was traumatisiert. Ich wurde jetzt nicht angegriffen wie Rabbiner Alter beispielsweise oder wie das ist oder wie jetzt meine Freunde, die letztes Jahr Yom Kippur in Halle in der Synagoge waren. Das ist natürlich richtig traumatisierend. Das ist
es ist eine subtile Form, immer wieder sozusagen jemanden zum Fremden in dem Moment zu machen.
Genau. Und vor allen Dingen, ich glaube, es gibt kaum einen jüdischen Menschen, der sie nicht gemacht hat.
Damit ist, glaube ich, die Frage, die ich jetzt hier auch aus der Tüte gezogen habe, wo begegnet Ihnen Antisemitismus im Alltag?
Überall,
sagen Sie, was heißt
es? An Schulen, an Universitäten, es ist durch. Ich habe auch vor einiger, schon länger her, habe ich in einem Interview mit dem Tagesspiegel hatte ich gesagt, es gibt keine No-Go-Area, weil der Ausdruck No-Go-Area impliziert, dass man woanders sicher sei.
Dass die anderen Go-Areas.
Ja, eben. Ja. Aber nein, man jetzt mal hier für Berlin bezogen, man kann überall, also egal, von Spandau bis Köpenick, von Buch bis Steinstücken, man kann überall angegriffen werden.
Schrecklich. Wie ist das mit Kippa?
Gut, ich selbst bin kein Kippa-Träger, einfach weil ich kein orthodoxer Jude bin. Und ich sage, das ist jetzt mein Anspruch an mich, wenn jemand orthodox observant ist, trägt der Kippa, ist okay, ich trage es nicht. Es gehört nicht zu mir. Aber ich weiß, dass die meisten, die eine Kippa tragen, diese verdecken durch eine Basecap oder anders wie, also, oder auch oder Frauen tragen ihren Magen David, die Kette mit dem Magen David, eher unterm T-Shirt als überm T-Shirt. Mhm. Man braucht dann auch, sage ich mal so, eine höhere Portion Selbstbewusstsein, um das auch, sage ich mal, offen zu zeigen.
Das wäre für mich so ein Kriterium, weil Sie vorhin sagten, wir müssen dahin kommen eines Tages, dass keine Polizei vor einer Synagoge oder einer jüdischen Einrichtung stehen muss. Das wäre sozusagen ein Stück Normalität von jüdischem Leben in diesem Land. Und ich würde ergänzen, und wir müssen dahin kommen, dass niemand auch nur darüber nachdenken muss, ob er eine Kippa tragen kann oder nicht tragen kann, sondern dieses einfach frei so tun kann, ohne in irgendeiner Weise Sorge davor zu haben.
Und in gleicher Weise, das möchte ich auch hinzufügen, das Gleiche gilt für Hijab-tragende Frauen.
Ja.
Genau das.
Absolut.
Das gilt für mich, gilt hier, sage ich mal, da mache ich, ist das auch für mich jetzt kein Unterschied, weil ich sage, da werden Menschen aufgrund ihrer Religion angegriffen, gemobbt, egal.
Bedroht, jetzt mal, bedrängt.
Ja. Ja, es ist jetzt hier, da habe ich überhaupt kein Thema damit.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Was bedeutet das Wort Antisemitismus? Gibt es dann auch Semitismus oder Semiten?
Nein, das Wort, also der Begriff Antisemitismus bzw. Antisemit ist ja eine deutsche Erfindung. Man wollte, sage ich mal so, den, sagen wir, religiösen Judenhass, sagen wir mal so, einem wissenschaftlichen Anstrich geben. Gleichzeitig war es auch eine Gegenreaktion zu der Emanzipation von der Juden in Deutschland. Die Juden haben die Ghettos verlassen, sind raus, haben sich dann also, waren jetzt mal äußerlich nicht mehr erkennbar. Eine fiktive jüdische Bedrohung, um jetzt mal den alten Judenhass, kirchlicher Prägung, einem pseudowissenschaftlichen Anstrich zu geben, hat man das als Antisemitismus deklariert. Es hat nichts mit der semitischen Sprachenfamilie zu tun.
Jetzt habe ich eine letzte Frage, die ein bisschen ins andere Genre geht. Antisemitische Witze gibt es leider. Aber gibt es auch Witze gegen Antisemitismus?
Also, ich bin kein sehr guter Comedian.
Ja.
Also ich wäre da, das sind meine persönlichen Grenzen. Aber ich kenne sehr wohl Menschen, die, sage ich mal, jetzt mal auch Antisemitismus auf die eine oder andere Weise wirklich auf die auch gut auf die Schippe nehmen. Ich empfehle sogar die alten Schriften eines Heinrich Broders, die alten, also von vor 80er, 90er Jahren, wo er sich wirklich auch das wirklich auf die Schippe genommen hat. Man kann, wenn ich heute die Schriften von Tucholsky lese, kann ich sagen, kannst du eins zu eins übernehmen, obwohl Tucholsky war kein Humorist, muss man dazu sagen, also Tucholsky war sarkastisch, aber ja, oder auch das Couplet von Friedrich Holländer, an allem sind die Juden schuld, das dazu Musik von Carmen unterlegt, wo dann wirklich also alle antisemitischen Ressentiments, die es damals gab, der Jude ist schuld, egal ob es regnet oder ob es schneit, an allem sind die Juden schuld. Also dieses Couplet von Holländer finde ich sehr gut drauf. Man kann es nur durch Überspitzung machen, wobei Antisemiten erreicht man damit nicht. Die verstehen das. Aber ich sag jetzt.
Und man muss auch sehr aufpassen, in welchem Kontext.
Ja,
Humor ist etwas sehr Befreiendes, gerade auch der jüdische Humor ist etwas sehr Befreiendes, aber es kommt schon auch auf den Kontext an.
Das kann man, also das hier kann ich da sagen. Das sind jetzt wirklich so Sachen, die ich mir nehmen kann.
Mase.
Was ist das?
Konfirmation.
Konfirmation ist die Feier, die etwas nachholt, was meistens bei der Taufe nicht geschieht. Taufe bei kleinen Kindern erfolgt ja so, dass die Kinder getauft werden, aber nicht selber den Glauben dabei bekennen können. Also noch nicht selber Ja sagen, weil sie ein Baby, ein ganz kleines Kind sind. Und dieses Ja, das sagen sie dann bei der Konfirmation. Und werden festgemacht in diesem Glauben, bekennen selbst und werden dann durch den Segen Gottes gestärkt für ihren ganzen Lebensweg. Das ist Konfirmation.
Mase.
Was ist das?
Magen David.
Magen David ist der Davidstern, ist das am häufigsten zusammen mit der Menorah gebrauchte Symbolisierung des Judentums und bedeutet frei übersetzt Schild Davids.
Vielen Dank, Herr Königsberg, für das Gespräch, dafür, dass Sie gekommen sind.
Ich danke Ihnen für die Einladung. Es hat mir auch Spaß gemacht.
Vielen Dank, ich habe eine Menge gelernt.
Hashtag beziehungsweise
ist ein Podcast des Evangelischen Rundfunkdienstes Berlin.
Wenn man von Zeuge oder Betroffener von antisemitischen Vorfällen ist, sich an die Recherche-Informationsstelle Antisemitismus wenden, www.report-antisemitism.de.